vielleicht so als allgemeiner Tipp, macht's euch jetzt nicht zu schwer. Jeder kleine Schritt ist besser als gar nichts zu machen.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., ein Podcast für jeden gemacht, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. In Folge 17 haben wir uns mit dem Thema digitale Universitäten beschäftigt. Heute wollen wir sozusagen noch einen Schritt früher ansetzen und uns mit dem Schulsektor beschäftigen. Die Corona-Pandemie führte in Schulen zu einem wahren Digitalisierungsschub. Wir haben Lehrer daher gefragt, wie sie die aktuelle Lage erleben und ob sie Corona zum Beispiel als Chance für die Digitalisierung erleben. Die Statements der Lehrer diskutiere ich mit Stefan Urbanski. Stefan ist studierter Medienwissenschaftler und arbeitet bei der IMC als Instructional Designer, das heißt, er ist für die Konzeption von E-Learning-Trainings zuständig. Beim Kinderradio fördert er zudem in seiner Freizeit die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Stefan gibt viele wertvolle Tipps, wie sich die Bildung für Kinder und Jugendliche besser und digitaler gestalten lässt. Daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview und freue mich schon auf euer Feedback. So, hallo Stefan, sehr schön, dass du heute im Podcast bist.
Ja, hallo Vanessa, freue mich dabei zu sein.
Du bist ja bei der IMC als E-Learning-Experte für die Konzeption von digitalen Trainings zuständig. Wie bist du dazu aber gekommen?
Gefühlt ein langer Weg. Also ich habe das jetzt bei der IMC, bin ich seit ziemlich genau 3 Jahren und kurz davor habe ich, in meinem Leben wollte ich eine Veränderung und ein bisschen mehr Sinn auch in meiner Tätigkeit haben und war halt früher in so einem Marketingbereich. Und dann habe ich ein Masterstudium berufsbegleitend angefangen an der Uni Rostock in Medien und Bildung und habe daraufhin, als ich dann dabei war, und E-Learning-Firmen angeschaut und bin dabei auf die IMC gestoßen.
Genau. Mhm. Unser Thema heute ist ja Schulen. Daher, warst du in der Schule eher ein Rebell oder eher ein Streber?
Ach, so ein bisschen von beiden. Also in der Grundschule eindeutig Streber, auch so bis zur, ich glaube, so bis zur 7. Klasse war ich eher so ein Einzelschüler und dann hat das stark nachgelassen mit der Pubertät und so weiter, den ganzen Sachen, die dann damit reinkommen, wo dann andere Sachen, Mädchen, Partys und so weiter, interessanter werden oder wurden für mich zumindest. Und dann war ich dann doch schon eher der Rebellische, auch hin und also auch bestimmt sowas wie Klassenclown und so.
Hattest du einen Lieblingslehrer? Und wenn du einen hattest, was hat ihn zu deinem Lieblingslehrer gemacht?
Lieblingslehrer. Also ich hatte so eine Art Lieblingsfach war Chemie. Da hatte ich jetzt so tatsächlich auch mal überlegt, das zu studieren. Und Lieblingslehrer beziehungsweise Lehrerin. Ich glaube, es gab so 1, 2, die mir zumindest in Erinnerung geblieben sind. Von den meisten kriege ich wahrscheinlich nicht mal den Namen dazu. Das sind Frau Kibusch und Frau Jenichen. Das waren auf jeden Fall Mathe- und Deutschlehrer. Nicht unbedingt wegen den Fächern, aber die waren eigentlich immer zu mir ja, sehr freundlich und ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich auch fördern und das Potenzial auch in mir sehen, trotz meines nicht immer tadellosen Verhaltens.
Ja, bei mir war Bio das Lieblingsfach und das habe ich sogar erst studiert, aber dann nochmal abgebrochen. Unser anderes Thema ist ja Digitalisierung heute. Haben digitale Medien in deiner Schulzeit schon eine Rolle gespielt und kamen im Unterricht zum Einsatz?
Ja, da muss ich sagen, da war meine Schule doch recht weit schon für die Zeit. Also wann war ich in der Schule? Ich habe 2005 mein Abi gemacht. Das heißt, es ist jetzt auch schon gut 15 Jahre her. Das war in Hoyerswerda am Leon-Foucault-Gymnasium und da hatten wir schon, die hatten eigentlich schon ein recht gutes Konzept. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten in der 8., 9. und 10. Klasse jeweils Multimedia-Unterricht, hieß das dann damals. Und das war dann immer mit einem anderen Fokus so ein bisschen. Ich glaube, in der 8. war noch so mit allgemein Internetrecherche und PowerPoint und dann immer, das war immer kombiniert mit einem normalen Schulfach, also zum Beispiel Geschichte oder Französisch. Und da hat man halt diese Mediennutzung da in so Projekten quasi geübt.
Ja, das ist wirklich fortschrittlich. In deiner Freizeit beschäftigst du dich ehrenamtlich mit der Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen durch Kinderradio. Kann man das so sagen?
Ja, kann man schon sagen, ja klar. Also ist natürlich Ein wichtiges Ziel auch für mich ist jetzt nicht nur Kinderradio. Gerade für Medienkompetenz ist ja jetzt nicht nur Radio wichtig. Und wir machen ja auch da viele andere Sachen wie PC Kids Club oder irgendwie Ferienworkshops und so, versuchen da schon unterschiedliche Sachen auch anzubieten. Aber prinzipiell geht es da natürlich immer darum, irgendwie die Medienkompetenz zu fördern, ja, klar.
Warum denkst du denn, ist es so wichtig, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln?
Es ist ja nicht nur für Kinder wichtig, sondern natürlich auch für Erwachsene. Und gerade heute, ne, in dem ganzen Wandel der Gesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft und so weiter, Medien nehmen eine immer stärkere Rolle ein, auch für, wie gesagt, für alle Altersklassen. Und dann kommt sowas wie Fake News, ja, oder Deepfakes, Trolle, irgendwelche Bots im Internet. Ne, da braucht man eben, um jetzt, sag ich mal, den ganzen gesellschaftlichen Diskurs irgendwie da noch, ja, mitzugestalten und mitzuhalten, da ist schon ein recht hohes Maß an Medienkompetenz nötig.
Ja, lass uns das später auf jeden Fall nochmal auf Schulen dann übertragen. Jetzt zum Einstieg vielleicht ins harte Thema Digitalisierung der Schulen. Wir haben ein paar Lehrer von ganz unterschiedlichen Schulen, Hauptschulen, Berufsschulen, Gemeinschaftsschulen im Saarland und in Bayern nach Statements gefragt zur aktuellen Lage. Lass uns die mal gemeinsam anhören. Das erste Statement lautet, oder die Frage war, die Corona-Pandemie führte in Schulen zu einem Digitalisierungsschub. Aktuell wird bis auf Ausnahmen wieder im Präsenz unterrichtet. Was ist dauerhaft geblieben vom Digitalisierungsschub?
Einiges. Zum einen kam es zur Einführung von verschiedenen Programmen wie EduPage, Microsoft Teams zur Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern, auch für Online-Konferenzen und als Plattform. Darüber hinaus regelmäßige Fortbildungen eben zu den Programmen. Und letztendlich bleiben auch die Erfahrungen aus Zeiten des ersten Lockdowns und des distanzierten Unterrichts, die man natürlich für sich selber immer weiterentwickelt.
Ja, also die meisten Kolleginnen und Kollegen nutzen mittlerweile die schon seit längerem eingeführte Kommunikationsplattform. Es werden teilweise mehr digitale Endgeräte angeschafft und auch Bring Your Own Devices angesagt. Gut, bei der Ausgestaltung des eigenen Unterrichts mit digitalen Medien, ich nenne jetzt mal als Beispiel Padlet, ergibt sich allerdings ein differenziertes Bild. Da machen manche gar nichts und manche sehr viel.
Im Saarland ist OS geblieben, die Lernplattform. Ich persönlich stelle meinen Schülern wie zuvor über Moodle alle Materialien bereit, sodass sie bei Krankheit oder Quarantäne den Stoff zu Hause nacharbeiten können. Zum Glück unterrichte ich aktuell keine vulnerablen Schüler. Eine Übertragung des eigenen Unterrichts per Videokonferenz ist nur möglich, wenn der Lehrer über ein ausreichendes Datenvolumen mit seinem privaten Smartphone verfügt. WLAN gibt es leider noch nicht.
Okay, lass uns das zweite Statement auch noch anhören. Wir haben noch zwei weitere Fragen gestellt. Zunächst einmal, seid ihr auf erneute Schulschließungen und den damit verbundenen Distanzunterricht vorbereitet?
Auf jeden Fall. Allerdings muss man sagen, steckt wirklich viel Arbeit dahinter, viel schulinterne Absprache, viel Konferenzen, wie gesagt, Einführung neuer Programme, mit denen man sich selber natürlich vertraut machen muss, in denen man fortgebildet werden muss, die man letztendlich auch erproben muss und anwenden muss. Und die persönliche Planung des Unterrichts kommt natürlich noch mit dazu, wie muss ich es dann letztendlich umsetzen. Aber ich würde mich und uns als Kollegium auf jeden Fall als gut vorbereitet bezeichnen.
Auch hier muss ich ein gemischtes Fazit ziehen. Die erwähnten digitalen Tools oder die Plattformen, die sind sicherlich sehr hilfreich, falls es mal wieder zum Lockdown kommt. Auch, dass Videolösungen im Moment viel angeboten werden, die sich langsam rumsprechen. Ja, das geht alles in die richtige Richtung. Aber wie ich jetzt genau mit meinen Schülerinnen und Schülern damit umgehe, wie ich die damit wirklich erreiche und aktiviere, das müsste mehr in den Fokus.
Für den Fall, dass wir in den Wechselbetrieb gehen, haben die Lehrer im August bereits einen Plan erstellt, welche Inhalte in welcher Form unterrichtet werden können. Das bedeutet natürlich auch einen enorm erhöhten Arbeitsaufwand für jede Unterrichtsstunde.
Und die letzte Frage, die wir gestellt haben, lautet: Hast du Corona bisher als Chance für Digitalisierung erlebt? Auch hier nochmal die Antworten.
Ich finde den Begriff Chance eigentlich als zu positiv besetzt, aber es hat natürlich der Digitalisierung Vorschub geleistet und Prozesse in der Richtung deutlich beschleunigt, einfach aus dem Zwang heraus.
Ja, speziell seit dem Lockdown ist das Thema viel präsenter und die Kolleginnen und Kollegen probieren auch viel mehr aus, wenn auch manchmal zwangsweise. Aber ich sag mal, da geht noch viel mehr und hoffentlich auch ohne Krise.
An unserer Schule waren zuvor bereits interaktive Tafeln bestellt. Die werden auch bestimmt kommen. Wir Lehrer sind, wie vor Corona, mit nichts ausgestattet. Kein Laptop, kein Tablet, nichts. Der eigene Unterricht ist also so digital, wie du als Lehrer privat bereit bist zu investieren.
Ja, Stefan, wie beurteilst du denn die aktuelle Lage? Also was denkst du, wo stehen Schulen gerade in der digitalen Transformation? Was ich jetzt zum Beispiel mitgenommen habe, Hardware, naja, Tools ja, total unvorbereitet auf den erneuten Distanzunterricht scheint keiner, aber da ist irgendwie noch Potenzial nach oben.
Also persönlich habe ich das irgendwie auch schon länger im Blick, aber da bin ich natürlich nicht die einzige Person. Also das spricht auch schon vor Corona, dass da eben ziemlich viele Missstände gibt in den ganzen Schulsystem, ja, und das ist ja nicht nur der Punkt Digitalisierung, wo natürlich noch sehr viel Nachholbedarf ist, ne? Aus meiner Sicht ist auch ein ganz großes Thema, sowas wie Chancengleichheit oder auch überhaupt mal das Umdenken in den ganzen, ja, wie sehen wir überhaupt Lernen, ne? Ich sag mal so Stichworte wie projektorientiertes Lernen im Gegensatz zu dem ganzen Tag stillsitzen und vorne steht irgendwie einer und will einem was erzählen. Das sind natürlich auch interessante Sachen. Heute ist natürlich eher Digitalisierung als Thema. Und da haben wir ja gerade schon so ein paar Faktoren gehört. Ja, spielt natürlich viel mit rein zu der aktuellen Lage. Ja,
was denkst du denn, muss noch besser werden? Wo sollte man ansetzen?
Ja, also klar, gerade die KMK, die Kultusministerkonferenz, die ist ja gerade auch sehr gefordert und wird ja auch viel kritisiert. Und ja, jetzt Mitte Oktober, vor kurzem war das noch, haben sie auch wieder so einen riesen Maßnahmenplan aufgestellt. Ich glaube, mit 44 verschiedenen Sachen. Ich habe mir das auch mal angeschaut. Ist schon ganz interessant. Da sind auch viele gute Sachen dabei. Ja klar, was immer wieder besprochen wird und auch mit dem ganzen Digitalpakt, der auch gefördert wurde, die ganze Technik. Ja, natürlich braucht man irgendwie eine Infrastruktur wie WLAN und irgendwie auch Geräte. Aber nur das alleine bringt natürlich niemanden was, weil da brauchen wir auch geschulte Lehrkräfte, die überhaupt damit umgehen können. Für den ganzen Betrieb, für die Pflege, da braucht es natürlich wieder Leute, die sich mit IT auskennen und die sich vor Ort darum auch kümmern, das Ganze einrichten und so weiter und so fort. Da gehört sehr viel Weiterbildung dazu, aber auch eine Umstellung überhaupt schon im Lehramtsstudium, dass ein bisschen mehr weggegangen wird. Das finde ich auch immer kritisch, weil es wird halt sehr viel, sag ich mal, Fachwissen gelehrt. Und wenn dann irgendwelche angehende Physiklehrer mit Physikstudenten zusammensitzen, frage ich mich auch, ja, wie sinnvoll ist das, in welchem Maß, sagen wir mal so, und sollte nicht ein bisschen mehr Fokus dann auf Pädagogik und aber auch sowas wie Medienpädagogik gelegt werden, dass man diesen, ja, die Themen da ein bisschen mehr verschiebt, weg vom Fachwissen, zumindest ein bisschen, natürlich muss man das noch haben, aber naja, ich denke, du weißt, womit ich da hinzielen möchte.
Ja, also einfach eine Umstellung schon in der Ausbildung, aber dann später eben auch in der Weiterbildung und die technischen Voraussetzungen. Also du siehst da, würde ich jetzt sagen, dann die Politik auch erstmal ein bisschen in der Bringschuld, die Voraussetzungen zu schaffen.
Genau, da müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Man kann nicht die Lehrer, die Schulen, die Direktoren, Eltern und so weiter, kann man halt da nicht alleine lassen. Da. Bildungskonzepte wurden ja auch schon in den letzten Jahren erarbeitet. Das kann man alles eigentlich schon nutzen und sollte man auch. Aber ja, ist halt die Frage, ob das auch alle immer wissen. Ne?
Ja.
Gerade auch in Bezug auf einzelne Medienkonzepte für Schulen, ja, die einzelnen Schulen, wer schreibt die Medienkonzepte? Ja, irgendwelche engagierten Lehrer und das ist
Digitalbotschafter, ja.
Das ist teilweise gar nicht zu schaffen. Und da sieht man ja auch am Digitalpakt, dass wie viel da jetzt schon abgerufen wurde, weil Voraussetzungen, um Gelder zu kriegen, ist natürlich so ein fest ausgearbeitetes Medienkonzept. Ja, wenn überhaupt gar keine Ressourcen oder Kapazitäten oder auch eben das fehlende Fachwissen überhaupt gar nicht da sind, wie sollen dann überhaupt Gelder dann wiederum abgerufen werden? Und das ist halt so ein ganz schlimmer Kreislauf irgendwie.
Ja, jetzt vielleicht noch mal mehr auf den Unterricht selbst dann zu sprechen zu kommen, jetzt unabhängig von Corona. Welche Unterrichtsform beurteilst du denn als die beste für unsere heutige Zeit? Präsenzunterricht, ein rein digitaler Unterricht oder ein Präsenzunterricht unterstützt durch digitale Medien?
Es gibt nicht die beste Unterrichtsform. Wenn ich jetzt Bildungsprojekt konzipiere, dann
Ja.
schaue ich mir, dann gibt es am Anfang stehen eigentlich immer die Analysen im Vordergrund. Ne? So eine Bedarfsanalyse braucht es überhaupt dazu, sage ich mal, ein Training oder eine Lehrstunde, wie auch immer. Und dann geht es schon recht schnell in die Lernziele, Analyse der Zielgruppe und der ganzen Rahmenbedingungen. Und da muss man natürlich auch drauf achten. Kindern oder Jugendlichen haben wir natürlich auch eine spezielle Zielgruppe und bei Rahmenbedingungen sind wir oftmals auch sehr eingeschränkt in der Schule.
Also es
Und
kommt drauf an, es gibt jetzt nicht das für alle. Gerade bei der Zielgruppe, dann jetzt zum Beispiel, wir reden ja jetzt hier von einer sehr jungen Zielgruppe bis hin dann kurz vorm Abi. Gibt es eine Altersgrenze für Lernen mit digitalen Medien?
Altersgrenze.
Also nach unten wahrscheinlich dann eher im
Ja,
Abi.
ja. Ja, also ich sag mal, vor 3 Jahren oder unter 3 Jahren muss es jetzt eigentlich nicht sein. Also in der Grundschule kann man das auf jeden Fall schon machen, aber auch schon eher, machen wir uns ja nichts vor. Auch so, also sag ich mal, zwischen 3 und 5 Jahren kann man ein Kind schon bis zu, ich sag mal, 30 Minuten am Tag Mediennutzung zutrauen. Wobei Lernen an sich dann natürlich in dem Alter jetzt noch eher schwierig ist, gerade irgendwie interaktiv. Da wird es dann wahrscheinlich eher noch in so Videoform laufen. Und haben wir wahrscheinlich alle schon gesehen. Heutzutage Eltern drücken auch den Vierjährigen irgendwie das Tablet oder das Handy in die Hand und machen da irgendein Video denen an. Die können ja teilweise auch lehrreich sein, ne? Aber klar können auch irgendwelche Trickfilme sein. Aber muss man natürlich darauf achten, dass es das dann nicht zu viel ist und natürlich auch altersgerecht aufbereitet ist. Ne?
Ja, eine altersgerechte Aufbereitung, also praktisch bei Jüngeren vielleicht noch eher video-based und je älter, umso interaktiver und auch komplexer kann die digitale Lerneinheit dann werden, kann man das so sagen?
Ja, eigentlich schon, ja. Also man
Ja.
orientiert sich dann am Alter, ist immer hier, so ab 10 Jahren kann man dann irgendwie sagen, da gibt's so ein paar Faustregeln. Allein schon von der Nutzungszeit von Medien, dann sagt man so pro Lebensjahr 10 Minuten am Tag. Also wenn ich dann 10 bin, quasi 100 Minuten,
Okay.
was halt voll okay wäre.
Ja.
Aber wenn man jetzt irgendein, also das Klischee ist ja immer so ein bisschen der 14-jährige Junge, der 10 Stunden am Tag irgendwelche Shooter spielt oder so. So als Worst-Case-Beispiel, was natürlich aber immer wieder irgendwie aufgegriffen wird. Ja, natürlich ist auch so ein Thema Spiel- oder Mediensucht allgemein, ist auch ein Thema, da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja.
Aber da sind natürlich auch die Eltern gefordert, ne? Ist doch auch ganz klar, es wird ja auch viel vorgelebt und Kinder lernen ja auch viel durch Nachahmen und Nachmachen.
Ja.
Gerade in den ganz jungen Jahren, ja, wenn ich als Elternteil den ganzen Tag vorm Fernseher oder vorm Handy hocke, ja, dann ist jetzt nicht gerade weit entfernt davon, dass das Kind das ja ähnlich machen wird. Wenn ich will, dass das Kind viel Bücher liest, dann sollte ich halt auch selber viel Bücher lesen, dann ist
Ja.
das schon sehr viel wahrscheinlicher.
Ja. Du hast am Anfang auch schon mal das Thema Chancengleichheit angesprochen, was ja auch immer wieder kritisiert wird, jetzt ob das auch ein Klischee ist oder nicht, ist jetzt die Frage, ist, dass Kinder aus ärmeren Haushalten benachteiligt werden beim digitalen Unterricht, einfach weil Computer, Tablets, Internetanschluss fehlen. Denkst du, das ist so?
Ja, schon. Also das
Was kann man
fördert
da
ja eigentlich noch
machen?
die Schere, die Ungleichheit. Na, wenn ich jetzt schon etwas, ich sag jetzt mal, etwas ärmer dran bin als der Durchschnitt, und dann haben ja aber auch schon viele mittelständische Familien jetzt damit zu kämpfen gehabt, weil, ne, haben wir jetzt irgendwie die
Ja.
Situation, jetzt heißt es, nehmen wir mal an, es gehen sogar beide Elternteile arbeiten, dann heißt es eben, du müsst jetzt in Homeoffice. Im Idealfall haben die dann noch einen Arbeitslaptop oder sowas, aber das ist auch nicht immer der Fall, kann man nicht von ausgehen.
Ja.
Und auf einmal noch zwei Kinder, die zur Schule gehen, auch noch zu Hause. Und dann hat man zu viert Leute, die alle irgendwie einen Computer brauchen und besorgt werden müssen und natürlich dann auch dementsprechend das Internet ist ja auch klar, wenn dann vier Leute gleichzeitig drin sind und da irgendwelche, am besten noch alle gleichzeitig einen Videocall, dann wird natürlich auch schnell die Leitung zusammenbrechen und überhaupt, ne? Wenn es überhaupt ein Gerät gibt, ne? Wenn man jetzt ganz, sagen wir mal, bei der arbeitslos ist, ist überhaupt gar kein Geld da für irgendwelche Geräte und von der Schule ist es natürlich jetzt auch nicht die Regel, dass es da Förderprojekte gibt. Ja, gibt es, teilweise werden auch extra für bedürftigere Geräte ausgegeben, aber das ist auch wieder sehr spezifisch von der Schule, ob es da Fördervereine gibt oder vom Bundesland, ob das da irgendwie gefördert wird. Da müssen die Leute natürlich auch davon wissen, dass sie sich überhaupt fördern lassen können.
Ja. Was heißt das dann jetzt zum Beispiel für die Lehrkräfte, wenn sie jetzt zum Beispiel die digitalen Konzepte für eventuelle Schulschließungen nochmal aufstellen? Wie können sie das in den Konzepten berücksichtigen und welche Tipps hast du generell für die Lehrpersonen für die digitale Unterrichtsgestaltung?
Wie können sie das berücksichtigen? Ja, die Lehrkräfte wissen ja eigentlich, kennen ja ihre Schüler, also sollte zumindest so sein, relativ genau oder wissen ja auch, wo so ein bisschen Förderbedarf sein könnte. Und dann eigentlich schon direkt auf die zugehen, in Gesprächen mit den Eltern, um dann eben auch zu zeigen, hier, wir haben eventuell Fördermöglichkeiten oder speziell denen Geräte zukommen zu lassen, so dass halt wirklich auch alle die Möglichkeit überhaupt dazu haben. Weil, ansonsten muss ich halt umschwenken und mich an die Rahmenbedingungen anpassen. Ich kann nicht ein E-Learning anbieten, wenn nur 80% der Schüler das überhaupt machen können, weil dann wird's sehr schnell unfair. Ja, und natürlich, die Sachen, ja, um das vorhin auch nochmal aufzugreifen mit Präsenz und digital, das ergänzt sich ja auch gegenseitig. Ne? Natürlich, man ist orts- und zeitunabhängig und deswegen bietet sich ja auch so gut an, das irgendwie zu Hause zu machen. Man kann irgendwie Dinge in dem eigenen Rhythmus machen online. Aber man kriegt zum Beispiel weniger Raum für Rückfragen oder Austausch allgemein. Man hat ja auch, hockt dann irgendwie alleine zu Hause. Das muss man dann schon irgendwie alles beachten. Für Tipps zur Unterrichtsgestaltung hat es noch gefragt, ja.
Genau.
Nutzt die Sachen, die es gibt, sag ich mal jetzt an die Lehrkräfte da draußen, also diese ganzen Schulserver, eigentlich so ziemlich jedes Bundesland hat so einen Bildungsserver, der online als Website irgendwie abgerufen werden kann. Verschiedene Plattformen, die meisten Bundesländer haben eine eigene Plattform, ich sag jetzt mal stellvertretend für Bayern, wo ich ja aktuell lebe, da gibt es MEBIS. Und fast jedes Bundesland hat eigentlich auch so eine eigene Plattform. Ne, aber das ist auch die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Brauchen wir so viele eigene Plattformen oder sollte nicht lieber die Ressourcen und so weiter gespart ja auch werden, wenn wir nicht einfach eine übergreifende zentrale Plattform da erstellen? Also wenn es nur mir gehen würde, ne, müssten die ganzen Kultusminister sowieso alles ihre Kompetenzen aufgeben und wir machen alles in einen Einheitsbrei. Aber ja, gut. So viel habe ich dann leider nicht zu melden.
Bleiben wir erstmal bei den Lehrpersonen. Also ich habe jetzt so mitgenommen, so Tipps hast du auf jeden Fall, nutzt die Sachen, die es gibt, also die Plattformen, die von den Ländern dann gestellt sind. Weil achtet drauf, was für ein Background in eurer Klasse ist und zeigt vielleicht dann auch Kindern aus ärmeren Haushalten Fördermöglichkeiten auf, beziehungsweise geht dann in Dialog mit den Eltern. Hast du vielleicht noch einen dritten Tipp oder sind das so die zwei?
Ja, kann man wahrscheinlich immer noch so ein paar. Ich denke, was auch wichtig ist, man hat jetzt auch gemerkt, teilweise auch in den Aussagen von den Lehrkräften, dass es halt sehr unterschiedlich teilweise auch ist an der gleichen Schule, je nach Lehrkraft, wie engagiert die dann da ist. Wenn es jetzt, sag ich mal, habe ich Mathe in der dritten Stunde und kriege dann irgendwelche Arbeitsblätter per Post gestellt oder in der vierten Stunde Bio und auf einmal ist hier irgendwie Videocall. Also da sollten sich untereinander auch viel besser absprechen, dass das ein bisschen einheitlicher ist und dann dementsprechend auch wieder einfacher für die Schüler, dass sie eine gewisse Struktur haben und nicht in jedem Fach ein unterschiedliches Tool nutzen. Oder ganz simple Sachen, auch sowas wie eine digitale Sprechstunde oder so anbieten oder vereinbaren. Auch mit Eltern von mir aus oder sowas.
Ja.
An Inhalten gibt es ja auch genug, ne? Etliche Erklärvideos, interaktive Inhalte. Da muss man einfach ein bisschen recherchieren, aber da findet man ja super viel und das können auch Lehrkräfte nutzen. Und das ist ja auch bei den OER, die offenen Ressourcen quasi, offene Bildungsressourcen, die für jedermann nutzbar und auch teilbar sind. solche Sachen auf, ja. darauf achten, ne, gerade eben, dass man so ein bisschen Feedback auch gibt. Mhm. Zum Beispiel, sei es nur eine einfache Umfrage oder so, aber dass man ja diese fehlenden, gerade die Nachteile vom E-Learning versucht halt so ein bisschen auszugleichen. Zum Beispiel dieses ja. fehlende Feedback. Kommunizieren, und Transparenz schaffen. Ja, es war einfach viel, ging ja auch schief, weil gar nicht die Leute wussten, weder die Eltern, die Schüler, teilweise die Lehrer nicht, wie geht's jetzt eigentlich weiter, was passiert denn heute und morgen? Da einfach ja. auch auf eine transparente Kommunikation ja, darauf achten. Das denke ich auch im Allgemeinen immer ein guter Tipp, aber
das stimmt. Ja, die Lehrkräfte in den Statements haben ja jetzt auch viel über Weiterbildung gesprochen, oder du hattest ja auch schon angesprochen, dass es einfach jetzt Weiterbildungen notwendig sind. Vielleicht auf welche Skills sollen sich denn die Lehrpersonen für den digitalen Unterricht konzentrieren? Was ist gefordert? Pädagogik, Didaktik, Recht, Technik oder irgendwie alles? Oder wo würdest du sagen?
Ja gut, das kannst du ja mehr oder weniger genauer wieder zusammenfassen in dem Eingangs Stichwort mit Medienkompetenz oder heute wird es auch immer mal Digitalkompetenz, aber eigentlich ist das da schon mit inbegriffen, da ne, digitale Medien auch ja bei den Medien mit drin sind. Und da, das reicht eigentlich dann schon. Ne? Ja, eine gewisse Motivation sollten sie natürlich irgendwie schon mitbringen, allgemeine Veränderungsbereitschaft. Ja, aber wenn man medienkompetent ist, dann kann man bringt man eigentlich dann alles mit, ne? Weil man weiß, wie bediene ich überhaupt die Geräte, wie funktionieren die, dass man da so einen, auch sage ich mal, eher technischen Hintergrund hat, aber man kann überhaupt auch alles einordnen, was gibt es alles, was hat alles jeweils für, ja, sage ich mal, auch Chancen, Risiken oder Potenziale auch in der Nutzung, also dass ich auch kritisch damit umgehen kann, genau, und aber auch wie ich dann damit selbst zum Beispiel Inhalte erstellen kann, das ist ja besonders für Lehrkräfte auch wichtig, da die ja potenziell dazu ermächtigt werden sollen, dass sie eben für ihre Klassen selbst Inhalte erstellen, eben in so einer guten Mischung, aber ne, eben vorhandene Sachen auch schon zu nutzen, weil das Rad muss nicht immer neu erfunden werden.
Ja, ich glaube, das hilft auch gerade dieses vorhandene Sachen nutzen, gegen die Angst vor den großen Arbeitsaufwand. Also das ist ja für viele neu und sie haben dann einfach Angst, diese Inhalte selbst zu erstellen, dass das furchtbar viel Aufwand ist. Aber da ist ja, glaube ich, ein ganz guter Tipp, einfach mal schauen, was es schon gibt und das dann mit Sinn und Verstand zusammenfügen, vielleicht noch auf Interaktionen achten und vielleicht noch eine digitale Sprechstunde danach einrichten. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Ja, vielleicht so als allgemeiner Tipp, macht es euch jetzt nicht zu schwer. Jeder kleine Schritt ist besser, als gar nichts zu machen. Das ist natürlich mir bewusst. Ne? Ich habe mich auch in den letzten Wochen und Monaten mit Lehrerinnen und Lehrern unterhalten. Und ja, da gibt es ganz unterschiedliche. Manche, die hängen sich richtig rein und sind dann aber oder waren dann sehr frustriert, weil sie eben keine Unterstützung bekommen haben oder alles alleine machen mussten. Oder auch eben Kollegen gesehen haben, die einfach nichts gemacht haben. Ja. Also, sag ich mal, Dienst nach Vorschrift und ich mache hier nur das Allernötigste, wenn überhaupt. Also ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und kann dann auch frustrierend sein, aber ja, ist natürlich schwierig. Man kann jetzt an niemanden so richtig zwingen, ne? Gerade als Beamter, das ist dann auch so ein bisschen schwierig. Naja, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Vielleicht mal noch weg von den Lehrpersonen. Wir hatten ja auch schon die Eltern angesprochen, die ja auch im Homeschooling stark gefordert waren. Ich denke, das ist ja auch eine schwierige Rolle, Eltern und Lehrer zugleich sein. Geht das überhaupt?
Eltern und Lehrer zugleich sein, naja, wenn ich das als Beruf habe, dann wahrscheinlich schon. Nee, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich sag mal so, In anderen, das kommt auch wieder auf die Rahmenbedingungen drauf an. In anderen Ländern gibt es das ja an sich schon länger, auch vor Corona, ne, jetzt sage ich mal USA oder auch Australien an, weil da haben wir ja natürlich Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel Schulen super weit weg sind und das gar nicht anders geht. Aber wenn jetzt zum Beispiel beide Eltern halt arbeiten, dann wird das natürlich eher schwierig. Und Corona hat jetzt auch leider gezeigt, oder die Krise, dass Frauen auch wieder hier deutlich mehr Zeit in den ganzen, ne, Haushalt und Kinderbetreuung und so weiter gesteckt haben als vergleichsweise die Männer, obwohl ja beide auch zu Hause waren. Je nachdem, wenn jetzt die Zeit da ist, weil ich eben nicht arbeiten muss. Und das wissen ja dann auch, ne? Aber das muss halt beides dann irgendwie da sein. Warum nicht? Aber es ist natürlich immer schwierig. Ja. Die Unterstützung brauchen sie natürlich auch von der Schule und von Lehrern und so. Ich kann mich jetzt nicht, kann da nicht verlangen, von jedem Elternteil jetzt da auf einmal eine professionelle Lehrkraft zu sein. Das geht nicht. Aber natürlich so als, ich bin für das Kind da, unterstütze und helfe mal, wo ich kann, wäre natürlich eine gute Sache.
Hast du da auch ein paar Tipps zum Thema Homeschooling jetzt für die Eltern, die vielleicht schon Angst haben, dass sie bald wieder gefordert sind?
Ich denke, sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. Ne? Offener Austausch mit anderen Eltern und Lehrern wird wahrscheinlich eh schon hoffentlich zumindest gemacht. Aber eben auch dann Nutzen von den ganzen digitalen Angeboten, die es ja aber eigentlich auch zuhauf und viele eben auch kostenlos gibt, um da jetzt nicht selber zu sagen, ne? Wenn jetzt heißt, okay, die Deutschlehrerin hat jetzt eben keine Aufgaben für heute geliefert oder man ist schon fertig geworden, weil das eben nur sehr, sehr wenig war. Also ich habe mich auch mit vielen Schülerinnen und Schülern unterhalten, auch mit meinen Radio-Kids zum Beispiel. Und sehr, sehr oft hieß es, ja, ach, wir hatten eigentlich gar nicht so viel zu tun und haben halt ein paar Stunden am Tag was gemacht. So, also habe ich sehr, sehr oft gehört, dass die meisten sich da weder auf der, dass sie sich da nicht übernommen haben, sagen wir mal so. Man hätte auf jeden Fall noch mehr Zeit gehabt und wenn man dann als Elternteil sagen kann, ja gut, ich habe hier noch ein paar Inhalte für Bio oder Deutsch oder so, dann gibt's da auf jeden Fall genug. Oder einfach dem Kind selbst anbieten, hier, ich habe dir 1-2 Plattformen rausgesucht, kannst du dir da selber mal so ein bisschen schauen.
Also wenn man dann nochmal alle zusammenbringt jetzt als Zusammenfassung, wie lautet deine Themenliste für Eltern, Lehrkräfte und Politik, damit die Schulbildung noch besser und digitaler wird?
Die Schulbildung noch besser und digitaler wird, ja. Wenn wir jetzt das gesamtheitlich sehen, anfangen schon in der Ausbildung von Lehrkräften oder allen, die irgendwie was mit dem System zu tun haben, aktuell dann natürlich erstmal die Weiterbildung, dass die Leute erstmal auch dahin kommen, die schon da drin sind. Wie gesagt, dann Ausbau der ganzen Technik und Infrastruktur, da wird schon recht viel Fokus drauf gelegt, aber eben auch die Rahmenbedingungen schaffen. Ja, warum nicht auch mal sowas überlegen, den Lernort an sich anzupassen. Ja, das kann ja auch sehr kreativ und fördernd sein, wenn ich einen vernünftigen eine Umgebung habe. Das sind solche Rahmenbedingungen, die werden oftmals auch in deutschen Unternehmen ja so völlig unterschätzt, was das eigentlich bringen kann. Und wenn man sich die meisten Schulgebäude anguckt oder Klassenzimmer, die sind schon eher, ja, also wenn nicht sogar stark renovierungsbedürftig, dann auf jeden Fall nicht gerade sehr kreativ fördernd. Also das ist ja, solche Sachen, ne? Also auch dann insgesamt das Tempo, ja. Es muss einfach schneller, viel, viel schneller gehen und Fokus. Also meiner Meinung nach müsste eigentlich auch Bildung Thema Nummer 1 sein in der Politik, schon seit längeren Jahren. Wenn ich mir überlege, dass Deutschland eigentlich ja das Land der Dichter und Denker ist und ja, wie viel vergleichsweise eigentlich zu anderen Sachen da investiert wird, ist das immer so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt worden oder man hat sich auch auf alten Erfolgen ausgeruht. Und ich finde das sehr, sehr traurig, weil ich finde, meine Meinung ist dann, dass mangelnde Bildung eine Ursache für allerlei Probleme ist in der heutigen Gesellschaft und dass wir damit schon wieder viele andere Probleme gleichzeitig quasi langfristig natürlich lösen könnten, wenn wir viel eben uns mit Bildung beschäftigen und viel investieren.
Ja.
Ja, das Thema Einheitlichkeit habe ich schon angesprochen, dass es ein bisschen mehr losgelöst wird von den ganzen Bundesländern. Ja, und die bisherigen Strukturen und Konzepte, das habe ich auch immer schon wieder angedeutet, eben genutzt werden, die es schon gibt. Oder auch eben die Leute, die sich jetzt schon einsetzen und oder Initiativen, ne, die auch mehr stärker mit einzubinden. Alles solche Sachen. Also.
Ja, eine volle Liste. Ausbildung, Weiterbildung, Technik, Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Tempo, Einheitlichkeit und bestehendes Nutzen. Ich glaube, da gibt's einiges zu tun. Ich danke dir für das spannende Interview. Wir sind auch schon am Ende. Und wir enden den Podcast immer mit 2 Standardfragen. Jetzt nochmal gedanklich lösen vom Thema Schule. Wie lautet dein persönlicher Tipp für jeden unserer Hörer, wie er das Thema Weiterbildung für sich persönlich angehen kann?
Für sich persönlich? Ja, ich kann es ja für mich persönlich, ist es dieses typische lebenslange Lernen oder lebensbegleitendes Lernen ist immer irgendwie schöner als lebenslang, klingt immer so negativ, so nach Knast. Aber es ist aber eigentlich unvermeidlich, ne? Aber also als Tipp, übernehmt euch nicht. Ne? Wir wollen, niemand soll irgendwie in so einen Selbstoptimierungswahn verfallen, sondern macht wirklich das, was euch interessiert, dann seid ihr auch motiviert. Und Motivation ist eigentlich der Schlüssel, um was zu lernen. Und deswegen sucht euch Sachen, die euch Spaß machen und auch wirklich interessieren und nicht, wo ihr denkt, ach, das müsste ich eigentlich mal machen oder das sollte ich jetzt gelernt haben oder so.
Und hast du noch eine Empfehlung für einen spannenden Podcast-Gast? Muss jetzt auch nicht zur Schule sein, kann auch zur Schule sein, kann aber auch generell Digitalisierung, Weiterbildung, E-Learning sein.
Das ist eine interessante Frage. Ja, spontan. Ich fand immer so ein paar Sachen von Jan Fölsing ganz interessant. Davon haben wir ja auch schon ein paar Vorträge, Keynotes und so weiter gesehen. Ja, den könnte ich mir als spannenden Gast vorstellen. Ja,
cool, dann vielen Dank. Ich werde mal schauen, was er sagt. Und danke dir auf jeden Fall für dein Interview.
Ja, gerne wieder.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch inspiriert. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Verratet mir auch gerne, was ihr spannend fandet, welche Fragen ihr noch habt oder welche Vorschläge und Wünsche ihr für zukünftige Gesprächspartner habt. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint dann Ende November, also stay tuned!